Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit der Entlassung von Regierungschef Primakow hat der russische Präsident Jelzin heute eine neue Führungskrise ausgelöst. Er warf Primakow vor, Wirtschaftsreformen nicht energisch genug vorangetrieben zu haben. Innenminister Stepaschin soll den Posten übernehmen. Er genießt im Gegensatz zu Primakow nicht die Unterstützung des Abgeordnetenhauses. Dort wird voraussichtlich am Samstag über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Jelzin entschieden.
Einer jener seltsam bekannten und rücksichtslosen Donnerschläge Jelzins, als er heute im Fernsehen verkündete, dass er Regierung samt Ministerpräsident Primakow entlassen hat. Der habe keine Wirtschaftsreformen entwickelt, außer einer gewissen Stabilität sei nichts erreicht worden und das sei zu wenig. Also Entlassung. Primakow selbst, so hatte man den Eindruck, nahm es fast erleichtert und unter dem Beifall seiner gerade entlassenen Regierung auf. Die Spannungen zwischen Primakow, der Regierung und Jelzin waren immer größer geworden. Es endete in einer politischen Explosion. Den ihm ergebenen Innenminister Sergei Stepaschin will Jelzin zum neuen Premier machen. Im Tschetschenienkrieg ein Hardliner, sonst blass, von Wirtschaft kaum Ahnung, aber Jelzin ergeben. Im Parlament, der Duma, löste Jelzins Schritt große Proteste aus. Kommunistenführer Suganow, der die Mehrheitsfraktion führt, versichert, dass Jelzins Kandidat vom Parlament nicht bestätigt werden wird. Also erneut ein Machtkampf zwischen Parlament und Präsident.
Und der Machtkampf wird sich weiter verschärfen, denn morgen beginnt im Parlament die Debatte um die Amtsenthebung des Präsidenten. Durch die heutige Maßnahme gilt als sicher, dass der Präsident zumindest in schwere Bedrängnis kommen wird. Dann aber hat Jelzin statt politischer Stabilität vor allem eines erreicht, eine enorme Eskalation der politischen Krise.
Präsident Jelzin hat außerdem damit gedroht, aus den Vermittlungsbemühungen im Kosovo-Konflikt auszusteigen. Bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates sagte er, die russischen Appelle und Vorschläge kämen offensichtlich bei niemandem an. Man gebe sich aber nicht mit der Rolle eines Kuriers zufrieden. Moskau forderte wiederholt die sofortige Einstellung der NATO-Luftangriffe und eine verstärkte Rolle der Vereinten Nationen. Chinas Führung hat Bundeskanzler Schröder bei seinem Besuch in Peking Bereitschaft für eine friedliche Lösung der Kosovo-Krise signalisiert. Er hoffe, in noch offenen Fragen eine Annäherung zu erzielen, sagte der Kanzler, der auch Präsident Jiang Zemin traf. Vor allem dringen die Chinesen darauf, die NATO-Militärschläge gegen Jugoslawien zu stoppen. Schröders Reise galt nach dem Beschuss der chinesischen Botschaft in Belgrad als eine besonders schwierige Mission.
Weniger als Bundeskanzler, vor allem als Repräsentant eines NATO-Staates kam Gerhard Schröder nach China. Und wie schwierig seine Mission sein würde, war schnell klar. Denn kurz darauf landete eine zweite Sondermaschine in Peking aus Belgrad. Die Opfer der Bomben auf Chinas Botschaft kehrten heim. 3 Menschen waren ums Leben gekommen, 20 weitere verletzt worden. Staats- und Parteichef Jiang Zemin kondolierte persönlich. Eine menschliche Geste, aber auch ein politisches Signal, dass mit den Bomben von Belgrad ein ganzes Land getroffen wurde. Gerhard Schröder entschuldigte sich bei Chinas Führung und Volk. Als NATO-Mitglied sei Deutschland mitverantwortlich für den tragischen Zwischenfall. Der Kanzler wiederholte, dass Chinas Vertretung versehentlich beschossen worden sei. Die Sache müsse aber rückhaltlos aufgeklärt werden. Auch im Gespräch mit Ministerpräsident Zhu stand der Kosovo-Konflikt im Mittelpunkt. Die beiden waren sich einig, dass eine politische Lösung im Weltsicherheitsrat gesucht werden müsse. Unter welchen Bedingungen dies möglich ist, blieb jedoch strittig.
Zum Beispiel in der Frage, wie die zeitliche Abfolge sein soll. Da besteht die chinesische Führung auf einer Beendigung der Bombardements. Und dann könne man verhandeln. Sie kennen, dass die Position der NATO eine andere ist. Die habe ich hier vertreten.
Bundeskanzler Schröder zog vor seiner Abreise nach Deutschland eine positive Bilanz seines Besuches. Er fahre hoffnungsvoller nach Hause, als er hergekommen sei.
Die NATO zeigt sich weiter entschlossen, ihre Militärschläge gegen Jugoslawien fortzusetzen. Und zwar so lange, bis Präsident Milosevic einlenkt, wie NATO-Generalsekretär Solana heute noch einmal betonte. Belgrad müsse alle Forderungen erfüllen. Vor allem gehe es auch um die Rückkehr der Vertriebenen in das Kosovo. Als immer schwieriger gilt die Situation in den Flüchtlingslagern in Mazedonien. Dort war heute Bundesinnenminister Schily zu Besuch.
Als Innenminister Otto Schily am Mittag das Lager Stankovec II besucht, wird er von den albanischen Flüchtlingen immer wieder mit Beifall bedacht. Aus diesem Camp werden im Laufe des Tages 530 Menschen nach Berlin und Paderborn ausgeflogen. Das erste Kontingent von weiteren 5000 Flüchtlingen, die Deutschland jetzt aufnimmt. Zu ihnen gehören Frau Gashi und ihre 4 Kinder. Sie waren schon ein Jahr lang Flüchtlinge im Kosovo selbst, nachdem ihr Dorf von serbischen Soldaten niedergebrannt worden war. Schließlich flüchteten sie nach Mazedonien. Jetzt werden sie mit dem in Deutschland lebenden Vater zusammengeführt. Vor dem Transport zum Flughafen Überprüfung der Gesundheit und der wirklichen Identität der Ausreisenden. Nicht selten lassen sich nämlich Flüchtlinge, die bereits auf der Liste stehen, ihren Platz von anderen abkaufen. Um den Flüchtlingen bei der Ankunft in Deutschland die langwierige Zollkontrolle zu ersparen, wird ihr Gepäck schon hier von Bundesgrenzschutz und Bundeswehr überprüft.
Niemand kann ein Interesse daran haben, dass dieses Land destabilisiert wird. Deshalb gelten auch unsere Bemühungen der Tatsache, hier dieses Land nicht aus den Fugen geraten zu lassen. Und das Engagement der Bundeswehrsoldaten und des Bundesgrenzschutzes ist beispielhaft.
Auch Frau Gashi und ihre Kinder besteigen um 15 Uhr den Bus, der sie nach langer Obdachlosigkeit und der Flucht aus dem Kosovo zum Flugzeug nach Deutschland bringt.
Einer der gemäßigten Führer der Kosovo-Albaner, der Politiker Rugova, wird bis auf Weiteres in Deutschland leben. Rugova werde mit seiner Familie und einigen politischen Beratern zunächst in der Nähe von Bonn wohnen, teilte das Auswärtige Amt mit. Der 54-Jährige durfte erst kürzlich überraschend von Jugoslawien nach Italien ausreisen. Führende Politiker von Bündnis 90 Die Grünen haben heute die Partei vor radikalen Beschlüssen zum Kosovo-Konflikt gewarnt. Auf dem Parteitag morgen in Bielefeld will der Bundesvorstand ein Kompromisspapier vorlegen, in dem lediglich von einer befristeten Feuerpause der NATO die Rede ist. Berichte über Rücktrittsdrohungen von Außenminister Fischer wurden als Spekulation zurückgewiesen.
Wenn alles nach Plänen der Parteigremien verläuft, und es schaut so aus, werden die Delegierten sich morgen zwischen 2 Anträgen zu entscheiden haben. Dem des Bundesvorstandes, der mit dem Außenminister abgesprochen ist, und dem von Christian Ströbele, der jenseits der ministeriellen Schmerzgrenze liegt.
Die sofortige, bedingungslose, unbefristete Einstellung der NATO-Intervention dürfte ein Problem für die Regierung werden.
Was Teile der Grünen-Linken jedoch in Kauf nehmen.
Wenn das Auswirkungen auf die Koalition haben sollte, ist mir diese inhaltliche Entscheidung, die an die Grundfesten nicht nur grüner Politik geht, sondern eben der Frage von Krieg und Frieden, entscheidender.
Zwischenzeitlich verlegte der Bundesvorstand seine Beratungen ins Grüne. Setzt er sich mit seinem Antrag durch und unterliegen die Linken, drohen sie der Partei abhanden zu kommen.
Für einen Teil dieser Menschen kann das natürlich gravierende Folgen haben, dass sie sich schon entscheiden, dass sie in der Form innerhalb der Partei nicht mitarbeiten können. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, dann werden sie austreten.
Diesen Spagat zwischen dem Fortbestand der Koalition und den pazifistischen Traditionen der Partei werden die Grünen morgen aushalten und glattstellen müssen. Wir haben ungezählte Parteitage hinter uns, bei denen es um Sein oder Nichtsein ging, weiß ein Altgedienter zu berichten. Und wir leben immer noch. Das wird nach Bielefeld vermutlich nicht anders sein.
Bund, Länder und Gemeinden müssen mittelfristig mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als bislang angenommen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung korrigierte frühere Erwartungen um viele Milliarden Mark nach unten. Das Bundesfinanzministerium sieht sich darin bestätigt, dass kein Weg mehr an striktem Sparen vorbeiführt.
Heute Vormittag trafen die Ergebnisse der Steuerschätzer per Fax im Bonner Finanzministerium ein. Seit Montag hatte der Expertenkreis Steuerschätzung in Dresden zusammengesessen, um jedes Jahr im Mai die Staatseinnahmen der nächsten Jahre zu berechnen. Erstmals wurden die Auswirkungen der jüngsten Steuerreform und der Ökosteuer mit berücksichtigt. Demnach wird das Steueraufkommen in der Bundesrepublik in den kommenden Jahren weiter wachsen. Aber nur in diesem Jahr werden die Steuereinnahmen höher ausfallen als ursprünglich geschätzt. Für die Jahre danach muss die öffentliche Hand jetzt mit weniger Geld rechnen. Gegenüber der letzten Schätzung vom vergangenen November rechnen Bund, Länder und Gemeinden für 1999 mit Mehreinnahmen von 3,4 Milliarden Mark. Davon 800 Millionen für den Bund. In den Jahren 2000 bis 2002 rechnen die Schätzer gegenüber früheren Berechnungen dann mit Steuermindereinnahmen von 35,4 Milliarden Mark. Rund die Hälfte davon, 17,8 Milliarden Mark, muss der Bund verkraften. Ihren Berechnungen legten die Steuerschätzer ein geringeres Wachstum der deutschen Wirtschaft zugrunde. Statt ehemals 2,5% geht man jetzt mittelfristig von einem realen Wachstum von 2% aus. Der Finanzminister sieht sich mit dieser Korrektur auf der sicheren Planungsseite. Er äußerte sich heute aber nur schriftlich. Ein anderer verkündete den strikten Sparkurs, eine Aufforderung an die Ministerien.
Kreativ zu überlegen, wo man massiv einsparen kann, damit wir zu einem Haushaltsausgleich im Entwurf für das Jahr 2000 kommen.
Und der Finanzminister muss zusätzlich bis zum Sommer ein Gesamtpaket mit Unternehmenssteuerreform, Familienlastenausgleich und Ökosteuer vorlegen.
Der amerikanische Finanzminister Rubin tritt von seinem Amt zurück. Nach Angaben aus dem Weißen Haus will Rubin nur noch bis zum 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, im Amt bleiben. Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Summers werden. Die New Yorker Börse reagierte auf die Rücktrittsankündigung zunächst mit einem Kurseinbruch. Später erholte sich der Dow Jones Index jedoch wieder. An der Frankfurter Börse zeigte der Aktienindex DAX im Laufe des Tages deutliche Ausschläge nach oben und unten. Er schloss dann aber mit 5.248 Punkten und damit praktisch auf dem Niveau des Vortages. Der Euro gab deutlich nach. Der Referenzkurs fiel auf einen Dollar 0,645. Das entspricht einem Dollarkurs von einer Mark 83,73.
Gedenken an das Ende der sowjetischen Blockade Berlins heute vor 50 Jahren. Mit Kranzniederlegungen am Luftbrückendenkmal in Tempelhof erinnerten Politiker daran, dass die Stadt 320 Tage lang von den Westalliierten ausschließlich aus der Luft versorgt worden war. Die Sowjets hatten die Zufahrt zu den Westsektoren gesperrt, weil sie den Abzug der Alliierten erreichen wollten. Die Standfestigkeit der westlichen Demokratien habe Moskau schließlich zur Aufgabe gezwungen, hieß es heute.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt seit heute über die Rechtmäßigkeit von DDR-Grundstückskäufen nach dem sogenannten Modrow-Gesetz. Auf Antrag des Landes Brandenburg prüfen die Karlsruher Richter, ob die Stichtagsregelung gegen Grundsätze der Verfassung verstößt. Danach wurden die meisten der nach dem 18. Oktober 1989 getätigten Grundstückskäufe praktisch für ungültig erklärt. Betroffen von der Regelung sind etwa 300.000 Bürger der ehemaligen DDR. Ein Urteil wird frühestens im Spätsommer erwartet. Die sogenannten Semestertickets an deutschen Hochschulen sind zulässig. Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin wies die Klagen von zwei Studenten gegen die Regelung zurück. Danach erhalten Studenten gegen einen erhöhten Semesterbeitrag eine Dauerkarte für den öffentlichen Nahverkehr, unabhängig davon, ob sie Bus und Bahn auch tatsächlich nutzen. Nach Ansicht der obersten Verwaltungsrichter dient das Semesterticket sozialen studentischen Belangen und ist somit rechtens. In Cannes haben vor eineinhalb Stunden die 52. internationalen Filmfestspiele mit dem russischen Streifen Der Barbier von Sibirien begonnen. Um die Goldene Palme bewerben sich in diesem Jahr 22 Filme.
Eine Premiere mit Eklat. Der russische Regisseur Nikita Michalkow nutzte seinen Auftritt in Cannes als politische Tribüne. Sein Film Der Barbier von Sibirien sei eine Metapher für die Wünsche des russischen Volkes. Russland hat seine Würde verloren und sucht nach neuer Identität, sagte Michalkow. Er beklagte das gegenwärtige Machtvakuum in Moskau. Schließlich sei man eine große Kulturnation. Sein Film hat nicht, so Michalkow, die Vergangenheit zum Thema, sondern die Zukunft Russlands. Erzählt wird allerdings eine Geschichte aus dem Jahre 1885. Die Amerikanerin Jane reist durch das zaristische Russland und verdreht dabei einem General und dem Kadetten Andrei Tolstoi den Kopf. Ein breit angelegtes Historienepos über die Großzeit des Zarismus. Michalkow selbst spielt den Zaren Alexander III. Das deutsche Kino ist auch in diesem Jahr im offiziellen Wettbewerbsprogramm überhaupt nicht vertreten. Der letzte Deutsche, der hier in Cannes eine Goldene Palme bekam, war Wim Wenders mit seinem Film Paris, Texas im Jahre 1984. Das ist lang her.
Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 1, 2, 21, 31, 34, 40, Zusatzzahl 30. Ziehung B 3, 13, 19, 25, 30, 45, Zusatzzahl 4. Superzahlen 9 und 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 8. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 3, 3, 1, 0, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 13. Mai.
Das Tiefdruckgebiet vor Irland spaltet sich in zwei Hälften. Ein Teil entschwindet in Richtung Island. Das zweite Tiefdruckzentrum zieht nach Dänemark. Es lenkt regenreiche Luft nach Skandinavien, Mitteleuropa und in den Osten. In Südskandinavien schneit es, im Mittelmeerraum dagegen überwiegend sonniges Wetter. Heute Nacht ergiebige Regenfälle in Süddeutschland. Regen und Schneeschmelze in den Alpen lassen die Pegel der Flüsse steigen. Dadurch nimmt die Hochwassergefahr zu. Morgen heftiger Regen und Gewitter auch in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. Im übrigen Deutschland wechselhaftes Wetter mit Sonne, Regen und Gewittern. Schwach bis mäßig weht der Wind. Er kommt aus westlichen Richtungen. Bei Schauern und Gewittern weht er stärker und in Böen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 7 Grad. Morgen Werte zwischen 14 und 19 Grad. Auf Rügen nur 10 Grad. Die Aussichten, das Wetter wird besser. Regen, Schauer und Gewitter lassen nach. Die Sonne lässt sich häufiger blicken. Morgens hin und wieder Frühnebel.